Von Donald Trump ist man ja einiges an Aussagen gewohnt. Anfang dieses Jahres hat er in einer Wahlkampfrede die NATO-Alliierten hiermit überrascht.
One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?"
I said, ein NATO-Mitglied, das nicht zahle, werde er auch nicht beschützen, selbst wenn es von Russland angegriffen werde. In fact, sagt er, er würde Russland sogar ermutigen zu tun, was immer es will. Man müsse eben die Beiträge zahlen. Aber um das wahr werden zu lassen, müsste Donald Trump im November bei der Präsidentschaftswahl natürlich erst einmal gewählt werden. Und selbst dann ist es, wie wir in dieser Folge des SWP-Podcasts lernen werden, äußerst unwahrscheinlich, dass die USA ihren nuklearen NATO-Beistandsverpflichtungen nicht nachkommen und den Schutzschirm einklappen werden. Warum das so ist und auf welche realistischen und unrealistischen Szenarien wir uns da vorbereiten sollten und wieso es dabei gar nicht so wichtig ist, ob Trump oder Biden der nächste Präsident sein wird, das erklären uns in dieser Folge Betty Sue und Dr. Livio Horowitz aus der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik, beide auch Mitglied im Projekt Strategic Threat Analysis and Nuclear Disorder, kurz STAND. Hallo Ihnen beiden, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auf das Gespräch.
Guten Morgen, ich freue mich, hier zu sein.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Herr Horowitz, über drei mögliche Szenarien wollen wir in dieser Folge sprechen, die Sie ja auch in Ihrem neuesten Paper entwerfen. Lassen Sie uns mit dem düstersten beginnen. Donald Trump wird wieder gewählt und beschließt, die USA treten aus der NATO aus und beenden damit auch die erweiterte nukleare Abschreckung. Wie wahrscheinlich ist das?
Ja, das ist tatsächlich düster. Ein Austritt der USA aus der NATO ist denkbar, aber es ist höchst unwahrscheinlich. Trump hat sowohl in seiner ersten Amtszeit und auch in den letzten Monaten immer mit dem Ausstieg gedroht. Ja, vor allem, wenn die Verbündeten nicht mehr Geld in ihre eigene Verteidigung investieren. Aber nein, ein Austritt aus der NATO liegt nicht im Interesse der US-Regierung, egal wer im Weißen Haus sitzt. Auch Trump sorgt sich um die Interessen seiner Wähler, seien es die Wirtschaftseliten oder die Trump-Base, jener, die sich entrechtet und übergangen fühlen und ihn aus Frust oder Protest wählen. Und auch für diese Wählerschaft sind die sicherheitspolitische Stabilität und der amerikanische Einfluss in der Welt, beide von NATO und von Allianzen generiert, wichtig. Die meisten Berater von Trump und er selbst sind ja auch keine Isolationisten. Sie wollen die Vorteile der globalen Rolle der USA nicht verlieren. Aber das sind Leute, die gerne auf alle Hochzeiten tanzen. Sie wollen die Vorteile, aber sie stellen sich vor, dass sie bei den Kosten sparen können. Dass sie viel davon auf die Verbündete abwälzen können. Dass sie bessere Deals machen können, indem sie mehr Druck ausüben. Also mit Trump wäre der Ton über den Atlantik ungemütlicher, aber ein Austritt bleibt fast ausgeschlossen.
Das heißt, er hätte, wenn er austreten würde, da nicht nur ein außenpolitisches Problem, beziehungsweise würde eins kreieren in der Welt, sondern hätte auch ein dickes innenpolitisches Problem. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist richtig. Ein Austritt der USA aus der NATO würde kaum vorstellbare Wellen schlagen. Staaten müssten ihre Sicherheit nicht nur ohne die konventionellen Fähigkeiten der USA, sondern auch ohne den nuklearen Schutzschirm der Amerikaner organisieren. Einige würden unausweichlich darüber nachdenken, wie sie sich selbst Atomwaffen beschaffen können. Andere würden versuchen, regionale nukleare Allianzen zu bilden. Und wieder andere würden atomar bewaffnete Gegner beschwichtigen. Und diese Dynamiken würden unweigerlich zu großen Instabilität führen. Und selbst wenn Krieg vermieden werden könnte, diese Instabilität hätte dramatische Folgen für das Weltwirtschaftssystem. Mhm. Wir sprechen oft über die Abhängigkeit von der Europäer und der Amerikaner von China, aber bei Investitionen und bei Dienstleistungen sind die transatlantischen und die transpazifischen Räume noch viel stärker integriert. Mit anderen Worten, die US-Wirtschaft, die würde von solcher Instabilität schwer getroffen werden. Und das muss und wird auch einen Präsidenten Trump beeinflussen und interessieren.
Mhm. Frau Su, jetzt hat der Herr Horowitz gerade schon den transpazifischen Raum angesprochen. Lassen Sie uns also einmal rüberfliegen über die USA und gucken, was sagen zum Beispiel andere Alliierte der USA wie Japan oder Südkorea? Machen die sich auch Sorgen, dass Trump diese nukleare Rückversicherung aufkündigen könnte?
Also im Grunde sind die Dynamiken, die Livio gerade beschrieben hat, sehr ähnlich. Aber in der öffentlichen Diskussion in Japan und Südkorea sind nukleare Fragen eher weniger im Fokus, weil man sich vor allem Sorgen macht um die konventionellen Fähigkeiten der USA, um die US-Truppen in der Region. In Südkorea zum Beispiel, da sind fast 30.000 US-Truppen stationiert. Und da herrscht schon länger die Sorge, dass diese US-Truppen reduziert werden könnten. Mhm. Das ist eine Sorge, dass ihre Ausrichtung nicht mehr nur Nordkorea, sondern auch zusätzlich China sein könnte. Und dass man sich wieder um die Kostenteilung streitet, gerade mit so jemanden wie Trump. Also die Sorgen bestehen insgesamt schon länger, aber mit Blick auf Trump wären diese Sorgen eben dramatischer. Und gerade vor dem Hintergrund, dass China wie auch Nordkorea beide konventionell und nuklear aufrüsten, sind diese ganzen Sorgen eben noch ein bisschen dramatischer und heftiger. Und da kommt noch hinzu, dass man zum Beispiel in Japan auch eine Sorge hat, was hier in Europa mit der Ukraine passiert. Also was ein Deal zwischen Trump und Putin über die Ukraine für Ostasien wiederum bedeuten könnte. Also was China und oder Nordkorea davon lernen könnten.
Mhm. Inwiefern passt das zu der zurückliegenden und aber auch zu erwartenden Politik Trumps gegenüber Russland oder eben auch China?
Naja, wenn Trump wiedergewählt werden sollte, gäbe es wahrscheinlich eine Art von Kontinuität, zumindest wenn es rein um China geht, weil seit ungefähr Trumps erster Amtszeit ist in Washington sowas wie einen, naja, relativ hawkischen Konsens gibt, was China-Politik angeht, was Sicherheitspolitik und Nuklearfragen in Kombination mit China angeht. Und das sieht man in Japan und Südkorea relativ deutlich und heißt es auch teilweise zumindest willkommen. Macht sich aber gleichzeitig Sorgen, wenn es um Taiwan geht, also wie die USA konkret im Kriegsfall sich hier verhalten würden. Da gibt es weniger Konsens und entsprechend mehr Sorgen unter den Verbündeten. Wenn es allerdings um Russland geht, da stellen sich unmittelbar die größten Fragen, sollte Trump wiedergewählt werden, weil es einfach sehr große Unterschiede gibt zwischen Teilen seiner Unterstützer und Teilen des republikanischen Lagers und Trumps persönlicher Vorliebe, sage ich jetzt mal, zu Führungsfiguren und zum Dealmaking. Und daher ist es relativ ungewiss, wie Washington mit Trump im Weißen Haus sich gegenüber der Ukraine verhalten würde.
Mhm. Herr Horowitz, jetzt hatten Sie glücklicherweise, möchte ich persönlich anfügen, gesagt, dass das ein sehr unwahrscheinliches Szenario ist, über das wir hier gerade sprechen. Was, wenn es doch eintritt, wenn die nukleare Rückversicherung doch aufgekündigt würde, im Falle, dass Donald Trump Präsident wird?
Ja, dann haben wir ein Problem. Denn es gibt keine schnellen, keine einfachen und keine billigen Alternativen zum nuklearen Schutzschild der USA. Weder Frankreich noch Großbritannien können die Rolle Amerikas ohne weiteres übernehmen. Mhm. Es gibt militärische, technische, politische Hindernisse, die dem im Wege stehen. Darum, auch wenn dieses Szenario unwahrscheinlich ist, es ist sinnvoll und es ist klug, sich darauf vorzubereiten. Deshalb brauchen wir in Europa unter den Verbünden Diskussionen über die Möglichkeiten einer gemeinsamen nuklearen Abschreckung. Nicht nur mit London und Paris, sondern breiter in der Allianz. Es gibt viele Fragen, die zu klären sind. Ja, wer müsste welche Waffen, welche Technologien ausbauen, weiterentwickeln? Wer sollte dafür bezahlen? Wer müsste welche zusätzliche Risiken tragen? Wer würde welche politische Zugeständnisse machen? Aber wenn wir zumindest einige dieser Fragen klären können, dann hilft es uns auch, Druck auf Washington auszuüben. Denn wenn jemand wie Trump dann weiß, dass Europa nicht ohne Optionen dasteht, dann wird ein solches Szenario noch unwahrscheinlicher.
Dann kommen wir direkt zu Szenario Nummer 2. Donald Trump wird gewählt, sagt aber NATO, wir bleiben doch drin. Alles bleibt also eigentlich formal, wie es ist. Was ändert sich dennoch?
Na, die Weltlage hat sich im Vergleich zur ersten Amtszeit von Donald Trump dramatisch verschlechtert. Ja, wir haben Krieg in Europa, Russland ist in die Ukraine anmarschiert, China macht in Asien noch mehr Druck. Aber noch viel problematischer als diese Weltlage scheint mir die scheinen mir die innenpolitischen Pläne von Donald Trump zu sein. Ja, 2016 konnte er kaum glauben, dass er die Wahl gewonnen hat und war auf das Regieren kaum vorbereitet. Seine Regierung war chaotisch und vieles blieb so einfach aus Trägheit unverändert. Mhm. Doch diesmal haben Trump und seine Berater eine klare Agenda für den Umbau des amerikanischen Verwaltungsapparats. Und sollte ihnen das gelingen, und das ist ein Fragezeichen, ja, dann wird das unweigerlich zu großen innenpolitischen Spannungen in den USA führen. Die Verbündeten werden sich wiederum fragen, hier in Europa und auch in Asien, wann und wie genau werden die Amerikaner sowohl auf konventionelle als auch auf Nuklearwaffen greifen, zurückgreifen können, um sie zu verteidigen. Mit anderen Worten, hat Washington noch die Energie, um sich gut für Außenpolitik zu kümmern? Und die werden sich auch fragen, werden jetzt die Russen und die Chinesen die Gunst der Stunde nutzen?
Hm. Frau Su, Sie hatten vorhin das Dealmaking ganz explizit von Donald Trump auch nochmal angesprochen. Was lässt Sie denn glauben, dass dieses Szenario, in dem wir jetzt sind, Nummer zwei, Trump wird gewählt, bleibt aber in der NATO, warum ist das wahrscheinlicher als das erste, das wir besprochen hatten?
Also grundsätzlich haben wir uns in unserer Analyse erstmal Trumps erste Administration nochmal ganz genau angeschaut, auch versucht zu unterscheiden zwischen sehr lauten Worten bzw. Gebrüll und das, was dann faktisch auch gemacht wurde in seiner ersten Amtszeit. Plus wir haben ziemlich gründlich gelesen, was so an Ideen und Plänen für eine potenzielle zweite Administration so veröffentlicht wurde. Da gibt es auch mittlerweile einiges. Und was eben daraus ganz deutlich wird, und darauf hat mein Kollege Leviu ganz zu Beginn das Ganze ein bisschen mehr ausgeführt, dass Trump eben nicht Allianzen an sich einfach aufgeben will, sondern dass es ihm um bessere Deals geht, dass er bessere Deals haben will und damit sozusagen Einfluss schlichtweg kostengünstiger, preiswerter, besser für ihn haben will. Und wenn man die erste Amtszeit zusammen mit den Ideen für eine zweite nimmt, dann könnte Trump die nukleare Rückversicherung faktisch stärken, aber gleichzeitig Alliierte in Europa wie auch in Asien sehr heftig wieder unter Druck setzen, mehr für konventionelle Verteidigung und Abschreckung auszugeben und noch zusätzlich große, schöne Geschäfte mit ihm zu machen. Und das alles unter dem Titel Lastenverschiebung, also nicht mehr Lastenteilung, was wir vielleicht unter Biden gehört haben, sondern wirklich Lastenverschiebung von USA Richtung Europa oder Ostasien, damit die USA eben mehr Ressourcen dann frei haben sozusagen für andere Zwecke.
Darf ich kurz nachfragen, welche Dokumente sind das, die Sie da untersucht haben zum Beispiel? Sind das vor allem offizielle Regierungsdokumente aus der ersten Amtszeit oder auch andere Quellen?
Also zu der ersten Administration gibt es mittlerweile sehr viel so an nicht nur offiziellen Berichten, sondern vor allem, was journalistisch durchgesickert und aufgearbeitet wurde, aber vor allem auch so Memoiren von Personen, die Teil der ersten Amtszeit waren und dann sich auch wunderbar beschimpfen gegenseitig zwischendurch. Das hatte
alte Rechnungen begleichen.
Genau.
Das hat richtig Spaß gemacht, sich einige Monate damit zu beschäftigen, das alles zu lesen.
Ja, also das hatte echt ein bisschen Unterhaltungscharakter. Dann die Pläne, die es gibt für eine zweite Amtszeit. Da gibt es von Project 2025, Heritage Foundation, so einige neu gegründete oder schon existierende, sehr konservative Institute, die sich auf die Fahne schreiben, da Ideen zu entwerfen. Und was wir auch gemacht haben, ist Gespräche zu führen. Einmal in Berlin, aber auch in Paris und auch in Seoul und Tokio. Einmal abzugleichen, ob sozusagen unsere Beobachtungen sich decken oder eben nicht mit Leuten in diesen Hauptstädten.
Gespräche mit? Was sind das für Menschen?
Ja, hauptsächlich mit Leuten, die für die Regierungen arbeiten, aber zum Teil auch mit Thinktanker, besonders in Asien auch mit Thinktanker, damit wir sehen, wir das ähnlich sehen wie sie.
Das, was Frau Su gerade angesprochen hat, Herr Horowitz, was in Richtung der Staaten, der anderen großen Mächte, auf die ausgerichtet ist, Russland und China. Welches Signal würde dieses Szenario Nummer zwei an die senden?
Ja, wenn ich das nur wüsste, dann wäre ich reich und berühmt. Denn ich denke, das ist ungewiss. Ja, es gibt zwei Seiten der Medaille hier. Auf der einen Seite oder die eine Seite ist, wenn es weniger Zusammenhalt in der NATO gibt, dann haben Moskau und Peking unweigerlich mehr Möglichkeiten, die Grenzen auszutesten. Aber es gibt auch die andere Seite, ja. Trump ist radikaler, er ist risikofreudiger, er ist unberechenbar, er fährt sozusagen ohne Handbremse durch die Gegend oder er wird mindestens so wahrgenommen von vielen. Und wenn wir ihn nicht einschätzen können, dann können es wahrscheinlich die Russen und die Chinesen auch nicht. Und es gibt Anzeichen dafür, dass man sowohl in Moskau als auch in Peking besorgt ist über Trumps Sprunghaftigkeit. Also es könnte sein, dass unter Trump diese Mächte dann weniger Risiken auf sich nehmen. Am Ende könnte seine Unberechenbarkeit entweder zu unserem Vorteil oder zu unserem Nachteil sich auswirken. Aber obwohl ich Wissenschaftler bin, bin ich mir nicht sicher, ob ich das austesten möchte.
Also so ein Gleichgewicht des Schreckens würde dann entstehen wieder oder was? Weil die einen verharren wie das Kaninchen vor der Schlange. Wie soll man das verstehen?
So ungefähr.
So ungefähr.
Und das ist die Frage, ob das, man könnte das so oder so sehen.
Aber das ist das Wahrscheinlichste der drei Szenarien, die Sie sich angesehen haben. Ja. Genau. Was wäre denn in dem Fall, Frau Su, Ihre Handlungsempfehlung an die europäischen Alliierten, also an uns sozusagen?
Ja, also ganz nach dem Motto, wir hoffen auf das Beste, aber wir bereiten uns auf das Schlimmste vor. Und das ist übrigens ein Motto, das haben wir nicht nur hier in Berlin ab und zu mal gehört, sondern auch in Seoul und Japan hört man das. Dass man nicht nur für die wahrscheinlichen Entwicklungen sich vorbereiten sollte, sondern auch für die möglichen Entwicklungen. Und da gibt es für beides eine ganze Reihe an Handlungsempfehlungen. Aber wenn ich mir eine erstmal rauspicken darf zum Stichwort oder zu den Stichworten Kommunikation und Koordination, einmal zwischen den Europäern natürlich, aber auch mit demokratischen und republikanischen PolitikerInnen in den USA, plus, wenn man das so sagen kann, zum Wahlvolk insgesamt in den USA, um nämlich die Argumentation zu machen, dass sich Allianzen ganz klar im Interesse Amerikas liegen und dass Verbündete in Europa wie auch in Asien deutlich mehr ausgeben für konventionelle Verteidigung, für ihre, in Anführungsstrichen, Verteidigung. Und unsere Außenministerin Baerbock oder auch der japanische Premierminister Kishida sind so Beispiele, wie wir uns eben in der öffentlichen Debatte in den USA dazu beitragen können, die Narrative ein bisschen zu formen. Aber wenn ich noch einen anderen Punkt machen darf, weil Worte sind schön und wichtig, Kommunikation und Koordination natürlich ganz, ganz wichtig im politischen Geschäft, aber Taten sind natürlich auch wichtig. Daher sind unsere meisten Handlungsempfehlungen gehen eher in die Richtung, dass wir in der Tat mehr machen müssen für konventionelle Abschreckung und Verteidigung, dass wir in der Tat fähig sein müssen, russische Eskalation, sei es im baltischen Raum, sei es aber auch weiterreichende Eskalation mit russischen Raketen zum Beispiel, dass wir hierfür gewappnet und bereit sein müssen.
Ich hatte anfangs drei Szenarien versprochen. Damit sind wir auch bei dem dritten jetzt schon angelangt. Das ist eines, wo ich beim ersten Lesen gedacht habe, was meinen Sie damit? Eine unbeabsichtigte Aufkündigung der nuklearen Rückversicherung. Was genau soll das sein, Frau Su?
Ja, genau. Also mit der unbeabsichtigten Aufkündigung meinen wir eigentlich schlichtweg die Möglichkeit, dass nukleare Rückversicherung sozusagen als Kollateralschaden von innenpolitischen Reformen und Chaos in den USA schlichtweg fällt. Weil Trump und seine Anhänger machen ja schon ziemlich deutlich, dass sie so ziemlich alles dafür tun würden, um den US-Staat grundlegend umzuwälzen.
Also so ein 6. Januar all over again und nur größer.
Genau, so ein bisschen in die Richtung und also bürgerkriegsähnliche Zustände sind vielleicht ein bisschen weit gedacht, aber möglich wären in der Tat so heftige innenpolitische Umbrüche und Chaos, dass weder die innenpolitische noch die außenpolitische, die sicherheitspolitische Ordnung, die die USA eigentlich aufrechterhalten wollen, in diesem Kontext nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und so die USA eher unfreiwillig aus ihren globalen Verpflichtungen sich zurückziehen.
Aber das habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum sorgt das innenpolitische Chaos dafür, dass solche außenpolitischen, ja auch in vielen Verträgen festgehaltenen Beistandsverpflichtungen dann aufgekündigt werden? An den Punkt müssen Sie uns vielleicht nochmal genauer präzisieren.
Ja, die Beistandsverpflichtungen, die im Vertrag geschrieben werden, sind halt nur ein Papier. Die Amerikaner müssen das auch noch machen können. Und wenn das bei ihnen zu Hause alles auseinanderfällt, dann werden sie sich Es gibt die Möglichkeit, dass sie dann halt nicht mehr imstande sind und wir alle nicht mehr glauben, dass sie dann für uns da sind. Und dann fällt das schon auseinander. Aber wir beide halten das auch für die Trump-Administration als unwahrscheinlich.
Und für eine mögliche Administration Joe Biden 2?
Ja, das ist fast ausgeschlossen. Ja, die politische Landschaft in den USA ist tatsächlich stark fragmentiert. Und die Polarisierung wird auch in der zweiten Biden-Administration Kopfzerbrechen bereiten. Aber diese Leute scheinen sich in den wichtigen Fragen der US-Außenpolitik stark auf Kontinuität zu fokussieren. Und viel wichtiger, die beiden Leute, denen scheint auch zu gelingen, Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus für die wichtigsten Entscheidungen zu finden. Die jüngste Verabschiedung der Militärhilfe für die Ukraine ist da nur ein Beispiel. Ja, es war sehr schwierig, aber ja, am Ende hat es geklappt. Und ähnliche Herausforderungen wird es auch, erwarte ich, auch in einer zweiten Biden-Administration. Aber die werden halt schon mindestens in einem gewissen Rahmen liegen.
Wie sieht denn die Bilanz von Joe Biden bislang aus in Sachen nuklearer Abschreckung? Wir nehmen so für gesetzt an, dass er eigentlich sozusagen ein guter Alliierter ist, aber stimmt das denn tatsächlich?
Das stimmt tatsächlich. Als sie an die Macht gekommen sind, haben sich einige Monate Gedanken darüber gemacht, wie sie die Rolle von Atomwaffen in der amerikanischen Sicherheitspolitik etwas reduzieren könnten, mindestens deklaratorisch. Dann haben die Europäer und die Asiaten doch sehr viel Druck ausgeübt und dann hat man sich eines Besseren besonnen. Und übrigens kam dann Krieg in Europa, was dann die Frage völlig vom Tisch genommen hat.
Wie schauen Sie denn jetzt auf die Wahl im November, Frau Su? Mit welchen Gefühlen, auch ausgehend von dem, was Sie jetzt alles gelesen haben?
Unabhängig davon, wer im November gewählt wird in den USA, gibt es sehr, sehr viel zu tun im verteidigungspolitischen und sicherheitspolitischen Raum, was dann auch wieder sehr wichtig ist für nukleare Rückversicherung. Wir hatten ja Kontinuität, gerade was China-Politik angeht und die Zuspitzung in Asien, ein bisschen beschrieben und auch das Stichwort Lastenteilung unter Biden erwähnt. Daher würde ich, glaube ich, erstmal dafür plädieren, dass wir uns darauf konzentrieren, mehr für konventionelle Abschreckung und Verteidigung auszugeben, zu investieren, bestehende Optionen zu stärken, aber auch neue zu schaffen, um wirklich potenzielle russische Eskalation in erster Linie abzuschrecken und im Fall der Fälle wirklich eindämmen und managen zu können. Und genau, die anderen Sorgen und möglichen Entwicklungen, die wir beschrieben haben, sind natürlich auch wichtig, die im Kopf zu behalten. Aber ja, vollste Konzentration meiner Meinung nach erstmal auf die wahrscheinlichen Entwicklungen. Und dafür ist konventionelle Abschreckung, Verteidigung sehr, sehr wichtig.
Herr Horowitz?
Ich denke, es gibt einen Grund, warum die Zeit vor den US-Präsidentschaftswahlen das Silly Season, also die alberne Jahreszeit, genannt wird. Die politischen Diskurse während des Wahlkampfes sind nicht nur für unsere Verhältnisse sehr intensiv, sondern besonders für die Außenstehenden oft etwas absurd. Ich erwarte, dass es noch mehr verstörende Aussagen geben wird, aber ich denke, wir sollen trotzdem die Kirche im Dorf lassen. Extreme Szenarien sind möglich und es ist klug, sich auf sie vorzubereiten und wir sollen nachdenken, was wir dann machen werden. Aber solche Horrorszenarien bleiben, was sie sind, unwahrscheinliche Horrorszenarien. Und wir sollen uns nicht verrückt machen lassen. Im Gegenteil, ich denke, es ist viel wichtiger, dass wir uns auf Szenarien konzentrieren, die wahrscheinlich sind. Und das sind eben eine etwas geringere Glaubwürdigkeit der US-Nuklearzusagen. Denn für solche Szenarien können wir durch entschlossenes Handeln heute weitgehend vorbeugen.
Sagt Dr. Liviu Horowitz aus der SVP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Zusammen mit seiner Kollegin Betty Su hat er uns erklärt, warum es sehr unwahrscheinlich ist, dass im Falle einer Wiederwahl Donald Trumps die USA aus der NATO aussteigen und damit auch die nukleare Rückversicherung aufkündigen. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden.
Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Wenn Sie sich weiter einlesen wollen in dieses Thema, Sie finden wie immer unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes einige Leseempfehlungen, unter anderem das beschriebene Paper, über das wir hier gesprochen haben. Sie können uns aber auch gerne abonnieren, unseren SWP-Newsletter oder auch unsere Social-Media-Kanäle bei LinkedIn und X. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und natürlich, wenn Sie ihn an Interessierte weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.